wieder zurück nach Hause. Ich muss den Vater holen, dachte er verzweifelt. Der wird Spierrot helfen. Auf halbem Weg kam ihm der Vater entgegen. Schon von Weitem rief Bartel ihm zu. Komm schnell, sie erschlagen Spierrot. Er zog ihn mit sich vor das Friseurgeschäft. Der Vater sah den alten Mann am Boden liegen, blickte sich um, schaute in die Gesichter der umstehenden Leute. Dann packte er den Sohn an der Schulter und drängte ihn weg. «Wir können nichts tun», sagte er zu Bartel. «Wir können nichts tun.» «Aber Vater, wir müssen was tun. Spierrot stirbt sonst. Er hat doch nichts getan. Er hat mir vor kurzem noch seine Kriegsorden gezeigt. Er hat für Deutschland gekämpft und jetzt schlagen sie ihn tot.» ich weiß», erwiderte Vater hilflos. «Und ich sag dir jetzt etwas, was ich noch keinem gesagt habe. Die Nazis sind Mörder und Verbrecher. Wenn wir uns jetzt da einmischen, dann sperren sie uns alle ein.» Sie gingen nach Hause. Der alte Spierrot wurde fortgetragen. Er wurde nie wieder gesehen. Bartel war fassungslos und weinte viele Stunden lang. Niemand konnte ihn beruhigen. Die Mutter versprach ihm eine Gitarre, aber auch das konnte ihn nicht ablenken. In dieser Nacht beschloss Bartel, seinen Freund Spierrot zu rächen. Bevor er endlich einschlief, sagte er leise: «Sie kriegen die Rechnung.»
Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south. The bulging eyes and the twisted mouth of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck. Together for the wind to suck, for the sun to wrap, for the tree to drop. Here is a strange and bitter cry.
Büb betastete seine Wange und dachte an den heutigen Morgen zurück. Sie hatten Unterricht in Rassenkunde gehabt. Plötzlich hatte der Lehrer, ein linientreuer Nazi, ihn nach vorne gerufen, sich dann an die Klasse gewandt und gesagt: «So sieht ein Halbjude aus.» Bub musste einige Minuten lang vor der Klasse stehen, ohne sich zu rühren, während der Lehrer seinen Vortrag hielt. Es kam ihm endlos vor, bis er schließlich hörte: «Setzen schwarz.» Bis vor kurzem hatte er und Wolfgang sich noch ziemlich einsam gefühlt. Sie hatten gemerkt, dass selbst diejenigen, mit denen sie früher befreundet gewesen waren, im Sportverein zum Beispiel, ihnen aus dem Weg gingen, als sie hörten, dass ihr Vater Jude war. Jetzt war es anders. Bei den Edelweißpiraten gab es so etwas nicht. Da war jeder für jeden da. Da gab es keine Diskriminierung, im Gegenteil. Als sie zum Beispiel Bartel kennenlernten und ihm erzählten, wer ihr Vater war und dass die Nazis ihn kürzlich mitgeteilt hätten, sie hätten ihn in Holland aufgehängt, da fing er fast an zu heulen. Und dann sagte er, warum erzählst du das? Bei uns spielt sowas keine Rolle. Wir wissen, dass die Nazis lügen. Und ich weiß genau, dass Juden in Ordnung sind, dass sie gute Kämpfer sind. Wir brauchen gute Kämpfer. Mann, das tat gut. Und tatsächlich fiel niemals ein schlechtes Wort über Juden. Zusammenhalten war die oberste Devise. Er konnte sich noch gut daran erinnern, wie er das erste Mal mit Bartel, Pups und einem gewissen Heinz in Köpplinghausen in der breiten Straße gegangen war. Dort gibt es für 50 Pfennig ein gutes Mittagessen und man konnte ziemlich sicher sein, keine Nazis zu treffen. Sie wollten Flugblätter verteilen mit Nachrichten über die Frontsituation im Osten und die sah für die Nazis nicht rosig aus. Nach dem Mittagessen verteilten sie sich gemeinsam die Flugblätter und sahen dann zu, dass sie schnell wieder fortkamen. Bartel ließ die Gitarre sinken. Er dachte an den Abend. Die Lebensmittelkarten aus der NSDAP-Bezirksstelle, von denen Fritz erzählt hatte, würden eine große Hilfe sein. Die Edelweißpiraten sorgten inzwischen für viele Menschen, die keine Karten bekamen. Denn ohne diese Rationierungskarten konnte man keine Lebensmittel kaufen. Die Marken darauf mussten einen Stempel haben, entweder vom Betrieb, in dem man arbeitete, oder von der zuständigen Dienststelle der NSDAP. Wer also nicht arbeitete oder illegal lebte, wie jetzt auch Büb und Wolfgang, der war übel dran. Manchmal erhielten die Jungen um Bartel Schink über einen Mittelsmann auch Lebensmittel von Mitgliedern der illegalen kommunistischen Partei. Einer von ihnen arbeitete am Reiswolf in der sogenannten Markenvernichtungsstelle. Die in den Geschäften, Restaurants und anderswo eingetauschten Marken wurden auf große Bögen geklebt, um die Abrechnung zu erleichtern. Anschließend wurden die Bögen in der Markenvernichtungsstelle gegeben, wo sie dann in den Reiswolf kamen. Der Mann am Reiswolf sorgte dafür, dass immer einige Bögen zurückblieben. Die Marken wurden dann später sorgfältig über Dampf von den Unterlagen gelöst und erneut gegen Lebensmittel eingetauscht. Silly hatte Heinz im vorigen Jahr am Deutzer Messelager kennengelernt, als sie ein paar Sachen ersteigern wollte. Dort fanden gelegentlich Versteigerungen statt, vor allem für Ausgebombte. Und bei einer dieser Versteigerungen hatte Heinz geholfen. Er gehört zu den Häftlingen aus dem KZ Buchenwald, die zum Arbeitseinsatz dorthin geschickt worden waren. Unter anderem hatten sie Möbel ganze Wohnungseinrichtungen aus den Rheinschiffen auszuladen, zu sortieren, neu zu verpacken. Angeblich sollten die Sachen dann weiter nach Hamburg verschifft werden. Sie hatten Juden gehört, denen man gesagt hatte, wir verladen die Möbel für euch und wenn ihr dann ausreist, sind die Sachen schon am Schiff. Die meisten Juden hatten es geglaubt, sonst hätten sie wohl nicht ihre Wertsachen, darunter Geld und Schmuck, in die Möbel und in die Ölbilder versteckt. Hans war bei den Versteigerungen nicht dabei gewesen, weil er eine andere Aufgabe hatte, Bombenräumen. Als er aus dem KZ Buchenwald ins Messelager gekommen war, hat er sich freiwillig dazu gemeldet. Als Bombenräumer konnte er sich nämlich einigermaßen frei bewegen. Er wusste, dass das ein Himmelsfahrtskommando war. Seither waren Monate vergangen. Bombenhans hatte inzwischen die Jungen näher kennengelernt und sich mit ihnen angefreundet. Da waren neben den Schwarzjungen Adi Schütz, Müllerhans, Bremel, Bubs Rheinberger und Bartel, Bartholomäus Schink, der wohnte etwas weiter weg, auf der anderen Seite der Venloer Straße, in der Keplerstraße. Die Jungen kannten einander schon lange, die Luftschutzbunker, die Parks waren ihre Treffpunkte. Dort trafen sie sich mit denen, die an den anderen Stadtteilen wohnten, wie Scheng, Fenn, Gitarren-Johnny und Drum. Sie alle waren seit langem Edelweiß-Piraten. Für das Edelweiß hatten sie so manche Schlacht mit der Hitlerjugend bestanden. Silly wohnt jetzt im Hinterhaus. Die Edelweiß-Piraten hatten ihr alles neu ausgebaut. Dann hatten Hans und die anderen Jungen der Gruppe auch den Keller instand gesetzt und den des Nachbarhauses ebenfalls. Sie hatten gleich einen Fluchtweg. Wenn es aus irgendeinem Grund brenzlig wurde, zog Chili im Hinterhof an einem Draht und bei ihnen im Keller bimmelte es. Dann konnten sie in aller Ruhe durch den Keller des Nebenhauses verschwinden. Lesen jetzt noch ein paar Abschnitte aus dieser Zeit von 1944. Das war die Zeit, wo die Edelweiss-Piraten schon alle die Illegalität waren, also die wenigen, die noch nicht verhaftet worden sind. Also wir versuchen irgendwie die Situation zu dieser Zeit ein bisschen darzustellen.
Dabei wurde die Situation immer unerträglicher. Fast jede Nacht Bombenangriffe, manchmal sogar am Tag. Durch die Straßen von Ehrenfeld patrouillierten Gestapo- und SS-Truppen, die jeden festnahmen, der sich nicht ausweisen konnte oder irgendwie verdächtig erschien. Verdächtig waren vor allem männliche Personen, wenn sie nicht augenscheinlich Kinder waren. Aber als Kind galten bestenfalls 10- oder 11-Jährige. Bartel hatte in der letzten Zeit viel über die Jahre nachgedacht, die hinter ihnen lagen. Vieles war anders geworden im Vergleich zu früher. Es war schon etwas anderes, ob sie, wie früher, aus einem offenen Waggon einen Sack Kartoffeln mitgehen ließen oder ob sie, wie heute, einen Einbruch machten, um Waffen und Lebensmittel zu beschaffen. Und es war etwas anderes, ob sie, wie früher, im Blücherpark ein paar Hitlerjungen verprügelten, den dicksten Nazis ab und zu mal einen Streich spielten oder ob sie, wie heute, bewusst Waffen benutzten. Einige, die davon wussten, aber nicht mitmachten, hatten große Bedenken, ob das alles richtig war. Bartel hatte lange darüber nachgedacht, war aber immer zu dem gleichen Ergebnis gekommen, dass es nicht anders ging. Selbst in Ehrenfeld konnte man sehen, wie die Nazis die behandelten, die gegen sie auftraten. Und dieser sinnlose Krieg, jeder wusste, dass er verloren war. Aber dennoch machten die Nazis weiter und ungezählte Soldaten mussten sterben. Einzelne liefen weg, wollten nicht mehr mitmachen. Er und seine Freunde hatten immer Verständnis, sogar Hochachtung vor solchen Leuten gehabt, sie nicht verächtlich als Deserteure angesehen. Wer desertierte, musste großen Mut haben, denn darauf stand die Todesstrafe. In ihrer Ehrenfelder Gruppe hatten sie jetzt auch Deserteure. Viele Leute im Viertel fielen auf die Parolen der Nazis herein. Je härter der bewaffnete Kampf der Edelweißpiraten wurde, desto mehr Leute hielten sich abseits. Sie übernahmen bereitwillig das Urteil der Nazis, dass die Edelweißpiraten alle Verbrecher seien. Aber es gab auch einige, die nicht so dachten, an die sie sich wenden konnten, die sie aufnahmen und beschützten. Für die Nazis waren die ebenfalls Verbrecher. Die Edelweißpiraten wussten das. Einmal hatten sie in der Gruppe auch darüber gesprochen, ob sie nicht besser auf den gebrauchten Waffen verzichten, ob sie sich nicht wie früher nur auf die Verbreitung von sogenannten Feindnachrichten beschränken sollten. Bombenhans hatte darauf gesagt und keiner hatte widersprochen. Ich sage euch, wenn wir das machen, knallen sie uns ab wie die Hasen. Jeder, der Widerstand leistet, egal wie, ist ihr Todfeind, den machen sie fertig. Wenn wir weitermachen wollen, haben wir keine andere Wahl, als uns zu bewaffnen. Die Nazis waren sehr vorsichtig geworden, vor allem bei Dunkelheit. Sie gingen nur noch zu zweit auf Streife. Sie hatten Angst, die Nazis hatten Angst vor ihnen. Und sie schossen auf jeden, der ihnen verdächtig vorkam.
Tears roll.
Draußen war es schon unangenehm kalt. Der Winter kam früh in diesem Jahr. Bei Scharnbräuch war es immer, wie immer, behaglich warm. Außerdem kamen hier selten Nazis. Bartel steuerte auf den Tisch zu, an dem Bube saß und im Westdeutschen Beobachter blätterte. Über den Bombenangriff letzte Nacht, in Köln steht bald kein Stein mehr auf dem anderen. Opa Walter zum Beispiel, der würde sich eher in Stücke reißen lassen, als sie verraten. Er war verschüttet gewesen. Seitdem zitterte Opa Walter wie Espenlaub. Seine Hände flatterten, sein Kopf zuckte. Dabei war er noch gar nicht so alt, vielleicht 50, aber er sah aus wie 70. Er hatte eisengraues Haar und erinnerte Bartel auch sonst an Silbernen Bär, den Häuptling der Schwarzfuß-Indianer. Der hatte auch gezittert, als er alt war. Aber die Stammesmitglieder hatten ihn hoch in Ehren gehalten. Bartel und seine Freunde hatten beschlossen, Opa Walter, der wieder ins Leben zurückgekehrt war, in Ehren zu halten und nicht zu lachen, wenn er sich abmühte, das Bierglas zum Munde zu führen und dabei die Hälfte verschüttete. Es war in einer der letzten Bombennächte passiert, als die fliegenden Festungen der Amerikaner wieder in Riesenschwärmen anrückten. Opa Walter war zwar im Luftschutzkeller genau nach Vorschrift, aber das hat nichts genützt. Das Haus war schon bei den vorhergehenden Luftangriffen so beschädigt worden, dass es diesmal zusammenbrach. Auch die Nebenhäuser wurden vollständig zerstört. Es war Zufall, dass die Jungen gerade zu der Zeit am Ehrenfeldgürtel waren. Sie fingen an zu graben und dann Schutt wegzuräumen, weil sie Stimmen hörten. Es klang, als heule ein Wolf oder ein Schakal oder sowas ähnliches. Unten im Keller war ein Brand ausgebrochen. Die eingeschlossenen Leute waren nicht mehr zu retten. Aber Opa Walter war durch ein Stück Betondecke so eingekeilt worden, dass das Feuer nicht an ihn herankonnte. Als sie es endlich geschafft hatten, ihn zu befreien, hatte er die Sprache verloren. Ein Arzt stellte später einen Schock fest. Jetzt konnte der Alte schon wieder ganz gut sprechen. Noch ein bisschen zittrig, aber immerhin. Er konnte klar und deutlich sein Bier bestellen. Nur das Zittern, das war geblieben. Im Hintergrund drehte der Wirt am Volksempfänger. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der starke Druck der 1. kanadischen Armee bei Antwerpen und an der belgisch-holländischen Grenze bei Turnhout dauert an. Schwere Kämpfe sind hier im Gange. Nördlich Nimwegen und an der Maas führten die Engländer und Nordamerikaner heftige, für sie verlustreiche Angriffe, die jedoch gegen den zähen Widerstand und die wuchtigen Gegenstöße unserer Grenadiere und Panzer nicht durchdrangen. Nur an der deutsch-holländischen Grenze südlich Geilenkirchen konnte eine neue, herangeführte amerikanische Division nach schweren hin- und herwogenden Kämpfen einen örtlichen begrenzten Einbruch in unsere Stellungen erzielen. Bartel klimperte noch ein paar Akkorde und legte dann plötzlich das Instrument zur Seite. Keiner sagte was. Ob es den anderen auch so geht, dachte Bartel. Manchmal konnte er das heulende Elend kriegen. Auch jetzt wieder. In solchen Augenblicken dachte er an die Pläne, die sie früher am Lagerfeuer geschmiedet hatten. Große Reisen wollten sie machen. Nicht nur für 50 Pfennig zum Königsforst oder nach Oberkassel. Sie hatten an Hawaii gedacht oder an Samoa. Mindestens aber an San Francisco oder an New Orleans, wo die Neger Jazzmusik machten. Er hätte das bestimmt geschafft. Bubes und er hätten zusammen als Schiffsjungen anheuern können und dann, goodbye Johnny, wären sie in See gestochen. Später, nach ein paar Jahren, wären sie vielleicht wieder mal in Ehrenfeld vorbeigekommen. Und wenn sie erst mal drüben gewesen wären, hätten sie es ja auch nicht mehr weit bis zum Wilden Westen gehabt. Vielleicht hätte er sich dort Oklahoma Bartel nennen müssen oder Bloody Bart. Bubes hätte wohl keinen neuen Namen gebraucht, höchstens vielleicht eine Art, einen, Art, eine Art Kampfnamen, The Bubes. Jedenfalls, das wussten sie, drüben war alles riesig, die Berge, die Wälder, die Prärien, die Büffel, alles war riesig. Auch die Fleischbrocken, die sie sich da am Feuer brieten. Die Nazis hatten ihnen das alles kaputt gemacht. Dem Krieg würde ein sozialistisches Deutschland kommen, hatte er gesagt. Aber Bartel konnte sich nicht viel darunter vorstellen. Und erstmal war ja sowieso alles hinüber. Auch Bombenhans sagte immer, er hätte von den Parteien die Schnauze voll. Die Leute sollten lieber selbst alles an die Hand nehmen, dann würde am wenigsten Mist passieren. Das klang ganz gut, dachte Bartel. Er fand das eigentlich ziemlich vernünftig. Zwischen den Texten waren vom Django Reinhardt und dem Stefan Grappelli. Zudem hat Strange Fruit von der Billie Holiday gehört. Am Schluss haben wir Sky is Crying von George Thorogood gespielt.
Bei all diesen Büchern, die uns so in die Hände gekommen sind, haben wir nie direkte Zeugnisse von Edelweiss Piraten gefunden. Alles, was wir über sie wissen, ist entweder aus der Perspektive von ihren Freunden und männlichen Bandenmitgliedern oder aus den Akten der Gestapo. Sicher ist, dass die meisten Banden etwa zur Hälfte aus Frauen bestanden haben. Es hat schon ein paar wenige Gruppen gegeben, wo reine Frauenbanden respektive reine Typenbanden gewesen sind. Ebenso sicher ist, dass sich die Jüngels ziemlich chauvinistisch verhalten haben. Dazu lesen wir jetzt ein paar Zitate aus verschiedenen Büchern. Einmal hat einer eine Nachbarin, die Jüdin war, verstecken und hat sie aus Klandestinitätsgründen vorübergehend als seine Freundin ausgegeben.
Die junge Jüdin blickte ihn aufmerksam an, sagte aber nichts. Wir wollen nicht mehr Aufsehen machen, als unbedingt notwendig ist, brummte Wolfgang. Außerdem musst du jetzt so tun, als wenn du unheimlich in mich verknallt bist. Sonst hast du nämlich gleich so ein paar Mann am Hals, die mit dir anbändeln wollen. Nicht, dass ich dir den Spaß nicht gönne, aber wir haben keine Zeit für sowas. Wie soll ich denn das machen? Fragte Judith schüchtern. Was denn? Na, das mit dem Verknalltsein. Ach so.